Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, mag ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem traumasensiblen Dezember einladen. Der Dezember und gerade die Weihnachtszeit ist für viele Queens, Kings, Queens leider oft gar nicht so die besinnliche und schöne Zeit, sondern eben oft eine schwierige, eine dunkle, eine potenziell auch triggernde Zeit, wo einfach viele Erinnerungen und Dinge hochkommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr nicht nur unseren Online-Kongress, sondern einfach den gesamten Dezember zum traumasensiblen Dezember gekürt. Das heißt, du hast, wenn du dich anmelden magst, den gesamten Dezember quasi einen Adventskalender, der aber nicht nur bis zum 24. geht, sondern bis zum 31. Das heißt, vom 1. bis 31. Dezember bekommst du jeden Morgen einen traumasensiblen Impuls von uns mit ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die die Türchen für dich, für uns gefüllt haben mit Workshops, mit Speakings, mit Impulsen, mit Selbstregulationsübungen. Ganz viel zum Mitmachen, zum Mitdenken, zum Reflektieren, zum Wachsen. Und dann gibt's ergänzend zum Adventskalender vom 16. bis 22. wieder auch unseren Online-Live-Kongress. Das heißt, in diesen 7 Tagen kriegst du anstatt deiner täglichen Türchen morgens mit Videos zum Anschauen, kannst du 2-mal am Tag live dabei sein, wie wir von einmal um 14 und einmal um 19 Uhr mit SpeakerInnen live sprechen, live aufzeichnen und du kannst live deine Fragen direkt deinen LieblingsspeakerInnen stellen. Wir sind wirklich komplett bunt dieses Jahr von den unterschiedlichsten Themen, von Traumata, Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie. Wir haben auch ganz viele Betroffene, also Queens, die selber sprechen. Wir haben wundervolle SpeakerInnen mit dabei, unter anderem Dami Schaar, Verena König, Dr. Milena Hauptmann. Wir haben KünstlerInnen mit dabei, Morgane, Claudia von der Lind. Also wir sind ganz, ganz groß dieses Jahr und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam dieses Jahr den Dezember ein bisschen anders gestalten als sonst, traumasensibel, mit ganz, ganz viel Wachstum. Wenn du magst, klick gern auf die Shownotes, geh auf unsere Webseite survivorqueens.de oder noch ein /Kongress hinten dran, dann landest du direkt bei uns auf der Kongressseite. Meld dich an, du kannst komplett kostenlos dabei sein, wenn du magst, oder ein Ticket für einen Preis deiner Wahl kaufen. Ganz wichtig, es gibt keinen Kaufdruck, es gibt keinen Stress, egal ob du 0 Euro oder 150 Euro für dein Ticket zahlst. Du bekommst alle Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung. Die Türchen löschen sich nicht nach 24 Stunden. Du bekommst die Aufzeichnung vom Adventskalender und vom Online-Kongress und kannst es ganz entspannt in deinem Tempo entweder dieses Jahr oder auch im nächsten Jahr noch schauen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns beim traumasensiblen Dezember im Adventskalender oder eben auch beim Online-Kongress sehen. Und nun ganz viel Freude mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Survivor Queen Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir, Carmen Mielke. Worüber haben wir denn gesprochen in dieser Folge?
Ja, das war eine ganz große Reise. Sehr viel inhaltlich gesprochen über Praxiserfahrung in der Therapie, in der Beratung und sind gehüpft von der Körperpsychotherapie. Was bedeutet Körperpsychotherapie? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich da mit meinen Themen auch vorwärts kommen? Über die systemische Therapie. Was bringt die systemische Therapie an Dingen mit, die mich unterstützen, meinen eigenen Weg zu gehen? Und so haben wir... Ja, ich finde es total schwer zusammenzufassen. Das ist ein großes Potpourri über eben verschiedenste therapeutische Methoden und Wege, wie wir zu uns selbst finden und mit unseren Themen umgehen können.
Genau so. Und wenn ich noch ergänzen darf, ich fand unglaublich schön, dass du ganz, ganz viel auch mit Geschichten aus deiner eigenen Praxis angereichert hast, ne? Dass wir eben keine reine Theoriefolge gemacht haben, wo wir jetzt hier groß doziert haben, sondern du einfach aus deiner Praxis erzählt hast, aus deiner Arbeit und wir einfach ja gemeinsam uns ausgetauscht haben über unterschiedliche Fälle und Themen und wie kann man, aus welchen Blickwinkeln kann man Themen wie Scham, Schuld, transgenerationale Themen, wo kann man die, ja, wie kann man noch Blickwinkel wechseln, wo kann man noch draufschauen?
Mhm. Ja.
Und damit würde ich sagen, viel Freude beim Hören. Danke dir, Carmen.
Ja, viel Spaß und lieben Gruß an alle, die zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Survivor Queen Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast hier vorm Mikro für euch. Es ist Carmen Mielke. Sie ist Diplompädagogin, systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin, Körperpsychotherapeutin und noch so viel mehr. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und wir gemeinsam über deine Arbeit sprechen und ja, darüber, wie Survivor Queens, Kings, Queens vielleicht auch von, ja, von Methoden wie die du nutzt, profitieren können. Hallo Carmen.
Ja, hallo Mai, ich freue mich total, dass wir wieder zusammen sprechen und dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast.
Voll
Vielen
gerne.
Dank.
Total gerne. Vielleicht kennt ihr Carmen, wenn ihr sie gerade hört. Vielleicht erkennt ihr sie vom Kraftkongress. Den hat sie letztes Jahr 2024 mit ganz, ganz viel Kraft und Power ja, durchgezogen. Und genau, da haben wir uns kennengelernt und festgestellt, ach, lass doch mal einmal Mikroseiten wechseln. Und ja, so bist
Genau,
Carmen hier
das
im
passt.
Podcast.
Ja, das ist auch echt schön. Das passt auch total, ne? Also von
Voll.
daher freue ich mich sehr und bin schon ganz gespannt, worüber wir so sprechen werden, wo wir hinkommen in unserem
Voll.
Gespräch.
Ich habe dich ja schon ein bisschen angeteasert. Vielleicht magst du dich noch mal selber in eigenen Worten vorstellen. Das ist ja immer noch mal anders, wenn man selber über sich erzählt.
Genau, ja, also Carmen Mielke ist mein Name. Ich arbeite therapeutisch und beratend mit sowohl Familiensystemen, Paaren als auch Einzelpersonen. Also alle Konstellationen, die so mit rund um Familie auch denkbar sind. Aber eben auch, habe ich schon viel im Bereich Kommunikation gemacht, Kommunikationstrainings mit Schulen, mit Kindergärten, Firmen etc. Und ja, ich habe so die systemische Therapie war so mein Beginn vor ungefähr 25 Jahren. Und der Ansatz hat mir auch immer sehr gut gefallen. Und irgendwann merkte ich aber so, ja Mensch, der Körper, der reagiert doch auch total oft. Und der ist mir dann noch etwas zu kurz gekommen. Das war so für mich der Anlass, dass ich gesagt habe, ich werde mich noch körpertherapeutisch zusätzlich ausbilden lassen, um da einfach auch noch mal mehr mit reinzunehmen, was auch ja für viele Menschen, die Traumatisierung erlebt haben, ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn die Sprache einfach da nicht funktioniert, weil eben durch eine Traumatisierung die Sprache, sage ich mal, wie ein Stück blockiert ist, kann man da eben auch über die Körperpsychotherapie, über den Körper also ganz toll an Themen rankommen, wenn man sich da weiterentwickeln möchte.
Ja,
Dann
total.
ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, ach Mensch, ich bin ja so, bin so jemand, haben wir ja vorhin schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich bin immer sehr neugierig und gucke immer gerne, wie kann man Menschen tatsächlich in die Gesundheit bringen und was brauchen die dafür? Und eben nicht nur psychische Gesundheit, auch körperliche Gesundheit, geistige, seelische Gesundheit. Das ist ja alles tatsächlich so ein Paket. Und ich war dann immer noch sehr interessiert an der chinesischen Medizin und habe mir immer vorgenommen, ja, irgendwann mache ich auch noch mal was zur chinesischen Medizin. Und dann bin ich ja mehr oder weniger durch einen Zufall an die Tinnitus-Atemtherapie gekommen. Das war eine Frau, die mich ausgebildet hat, die Frau Holl, die auch hier in Aachen lebt. Also ich bin ja hier in Aachen viel aktiv und wollten einfach kooperieren und dann hatte mich eigentlich der Tinnitus gar nicht interessiert und das war so ganz witzig und dann hat sie mir einen Flyer gegeben, habe den durchgelesen und da stand drin, dass sie ganz, ganz viel inhaltlich aus der chinesischen Medizin macht und so kam ich dann zur Tinnitus-Atemtherapie, war auch eine ganz schöne Verbindung zur Körperpsychotherapie wiederum, weil dort auch der Atem eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, der ist auch Schlüssel auch für uns oft, um mehr in einen Entspannungszustand zu kommen und damit auch wieder lösungsfrei werden können, wenn wir in eine wirklich regulierte, entspannte Atmung kommen. Und da ich aber auch immer ja so interessiert bin, was so Gesundheitsthemen angeht, habe ich da auch ganz viel gemacht, habe mich so informiert, wie kann man über Nährstoffe Menschen unterstützen, zum Beispiel mit Ängsten umzugehen oder mit ADHS-Symptomatiken und so weiter und so fort. Alles, was so irgendwie mir irgendwie in der Praxis begegnet ist. Und so kam ich dann vor einem Jahr bin ich dann an die Mykotherapie gekommen. Da habe ich mich ausbilden lassen. Und zwar ist die Mykotherapie der Einsatz von Vitalpilzen. Da kann man also auch eine ganze Menge unterstützend machen. Und das war für mich jetzt eine ganz gute Möglichkeit. Das ist keine ewig lange Ausbildung, aber so ein bisschen auch nochmal den Nährstoffbereich mit in die ganzheitliche Beratung reinzubringen. Ja, und dann schlussendlich habe ich dann noch die Weiterbildung zur Kongressveranstalterin gemacht. Und so ist das dann mit dem Kraftkongress, den du vorhin auch erwähnt hast, dann zustande gekommen, dass ich da Unterstützung hatte, weil das hätte ich alles technisch nicht alleine so wuppen können. Aber ja, also wie du merkst, es sind so ganz viele verschiedene Dinge, die mich interessieren und ich habe tatsächlich wirklich einen ganzheitlichen Ansatz und das ist mir auch wichtig, dass Ganzheitlichkeit sich mit der Zeit entwickelt und ja, manchmal ploppen jetzt so viele Menschen auf, die irgendwie ein dickes Schild mit Ganzheitlichkeit haben und einfach, weil es ein Modetrend auch ist. Aber für mich ist es eben nicht nur ein Modetrend, sondern wirklich eine Haltung, Dinge miteinander zu integrieren, dass Menschen auch wirklich ihren Weg finden.
Ja, ja, und du lebst das ja auch, ne? Also es ist ja irgendwie auch deine Neugierde und ne, wenn absolut. Du merkst, mit dem vorhandenen Wissen, den vorhandenen Ausbildung, die du hast, kommst du nicht weiter, dann schaust du dich um und ach ja, dann mache ich hier noch eine Ausbildung und dies und jenes. Ne? Und ich finde, das ist ja auch ein Ausdruck von Ganzheitlichkeit, ne? Ach, guck mal, mit den Werkzeugen, die da sind, komme ich nicht weiter. What's next?
Ja. Ja, beziehungsweise kommt das What's Next, kommt dann oft bei mir wirklich so plopp, ist es da, ne? Also ich habe nie dann konkret nach was gesucht. Also ich habe einfach nur gemerkt, so nach der Familientherapie-Weiterbildung ging ja auch einige Jahre. Der Körper, was machen wir denn damit? Der ist zwar auch Mitbestandteil der systemischen Therapie gewesen, aber wirklich nur so mehr am Rande. Und ich habe das aber eben bei den Klienten immer wieder beobachtet, ne, dass sie mega Verspannungen hatten, bis hin zu chronischen Erkrankungen, ob das oder Bandscheibenvorfälle, was total häufig auftritt, Kieferprobleme, auch dann letztendlich auch Tinnitus. Und so war für mich klar, da brauchst du einfach jetzt noch was mit dem Körper. Und dann begegnet mir sowas automatisch. Dann habe ich eben eine Kollegin gehabt, die hat gesagt, Mensch, ich habe eine total tolle Körpertherapie-Ausbildung gemacht. Und dann war das klar. Dann wusste ich direkt, ich habe ein Ja und dann geht es dann als nächstes hin. Und ja, mit der Tinnitus-Atemtherapie habe ich ja vorhin erzählt, ist es dann auch mehr oder weniger zufällig, weil wir haben uns eigentlich wegen einer anderen Thematik unterhalten. Und ich wusste einfach nur, ich möchte irgendwann was mit chinesischer Medizin machen. Und so kam, also die Dinge kommen dann tatsächlich auch zu mir, wenn es so um Weiterbildung geht. Und dann weiß ich, das ist der nächste Schritt. Und jetzt bin ich so noch dabei, den spirituellen Anteil mehr mit reinzunehmen. Da ist es für mich immer ganz wichtig, dass die Menschen, die mich da weiterbilden, dass sie wirklich gut geerdet sind und nicht so, ich sag mal, in der Luft rumflattern.
Genau. Bin ich voll bei dir. Also für mich ist es auch ein Gefühl von geerdeter Spiritualität. Ne? Nicht
genau.
So dieses Flattrige und was ja auch schnell auch, ich sag mal, sehr toxisch werden kann. Ne? So Spiritual
absolut.
Bypassing. Und naja, das hat sich deine Seele halt so ausgesucht. Ne? Also es kann ganz schnell, etwas, was eigentlich hilfreich sein kann, kann ganz schnell gefährlich werden, wenn Menschen, die das predigen, irgendwo in anderen Sphären rumfliegen.
Absolut. Und ich finde es auch immer ganz, ganz, also ich habe da ja auch so meine Erfahrungen mit verschiedensten Menschen gemacht, weil ich lange Zeit auch in einem integrativen Gesundheitszentrum gearbeitet habe. Da habe ich auch so einige kennengelernt, die spirituell gearbeitet haben. Und meine Schwierigkeit war oft so zu sagen, ja, das habe ich von oben empfangen und so ist es. Das ist als Systemiker, passt das überhaupt nicht zusammen, ne? Weil wenn man als Systemiker hat man so eine Grundhaltung, alles ist möglich, das, was zu dir passt, nimm an, das, was nicht passt, das kannst du in die Mülltonne treten. So, ja. Ne, du packst es einfach weg und dieses, so ist es von oben empfangen worden, das finde ich immer sehr schwierig, weil damit werden Menschen so handlungsunfähig und für mich ist einfach wichtig, wirklich das die Menschen, die mit denen ich arbeite, darin zu unterstützen, dass die für sich den stimmigen Weg empfinden. Das war auch für mich mein vordergründiges Ziel für den Kraftkongress, dass sie selber herausfinden, das passt zu mir und das ist für mich stimmig und das ist mein Weg. Und das kann in einer Zeit kann das eine passend sein und in der anderen Zeit kann was anderes passend sein. Aber wichtig ist, dass das Gefühl stimmig ist, ist es gut so. Und was ich gar nicht mag, ist irgendwie Klienten abhängig zu machen, so im Sinne von, ich sag dir, wo der Weg lang geht. Ne? Also auch das habe ich schon häufig erlebt, dass Klienten irritiert waren und sagten, aber mein Psychiater hat mir immer gesagt, ich muss es so machen. Oder mir wurde gesagt, als ich gesagt habe, ich würde eigentlich gerne mal es schaffen, reisen zu können. Das war eine Angstpatientin. Und da hätte irgendein Therapeut zurückgemeldet, nee, das können Sie doch mit Ihrer Symptomatik, mit Ihrer Diagnose, das können Sie doch gar nicht machen. Und das finde ich halt total schwierig. Da habe ich eine ganz andere Haltung und da gucke ich immer, wie ich tatsächlich Menschen unterstützen kann. Das, was an Impuls auftritt und diese Idee von, das möchte ich gerne machen, auch wenn ich weiß, ich kann das jetzt gerade gar nicht umsetzen. Mir fehlen noch die Ressourcen dafür, aber da dran zu bleiben, weil da steckt oft eine extreme Energie hinter, das auch schaffen zu können.
Ja, voll. Total schön. Danke dir.
Ja,
da auch zu deiner Haltung.
Weil es ist so vieles möglich, ne? Und das stelle ich immer wieder fest und deswegen versuche ich immer so die Schere aus dem Kopf rauszukriegen, sondern einfach zu sagen, okay, das ist das, was du möchtest und wir gucken, wie du da hinkommen kannst, ne?
Ja. Und ich finde, du hast da einen ganz, ganz spannenden Kern, der ja auch nicht nur, ich sag mal, im spirituellen Bereich, sondern du hast ja auch schon gesagt, ne, mein Psychiater hat XY gesagt, sondern dass es grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist, dass auch wir als Behandelnde, als TherapeutInnen, als Coaches, als BeraterInnen, wer auch immer, dass ein Punkt eben ist, dass wir unser Gegenüber, den Menschen, den wir begleiten, ja auch in eine Selbstwirksamkeit bringen, ne? Dass der Mensch nicht am Ende von uns dann abhängig ist, dass wir dann irgendwie plötzlich Gott oder eine Guru-Rolle haben und sagen, so läuft's und so machst du es bitte, ne? Sondern es ist immer eine, ja, ich sag mal, eine Erweckung der Selbstwirksamkeit, der Selbstheilungskräfte, des Selbstbewusstseins ist. Und natürlich ist es am Anfang oft, ich sag mal, sind es eher kleine Babyschritte, ne? Manchmal ist es ja, du kennst es wahrscheinlich auch, ne, von Menschen, die irgendwie traumatisiert sind oder andere Themen haben, die sagen, aber ich habe gar keinen Kompass, bitte gib mir einen.
Genau, ja. Ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch, es ist ja auch irgendwie ein Lernprozess, ne? Wie viel Raum hatte ich bisher in meinem Leben, Selbstentscheidungen treffen zu können? Wie sehr bin ich auch in meinem System, ne, da sind wir beim Systemischen, wie bin ich auch unterstützt worden, dass ich mich ausprobieren kann, dass ich sagen kann, das will ich, das möchte ich machen, oder bin ich vielleicht in meinem System eher gebremst worden, ne, und blockiert worden. Nee, das darf man nicht, das macht man nicht. Das dürfen nur, was weiß ich, das dürfen nur Jungs machen oder das dürfen nur Mädchen machen oder was auch immer. Dann werde ich natürlich da auch schon erzieherisch ein Stück weit blockiert. Und dann ist es aber auch ein Lernprozess zu sagen, okay, ich fange da ganz kleinschrittig an. Und wenn das, also dafür sind tatsächlich auch, ich meine, jetzt ist es immer ein großes Thema unter dem Stichwort Achtsamkeit, hat es immer schon gegeben. Ne? Es tut's, hört sich immer so an, als wenn das eine totale Neuentdeckung wäre, ist es aber nicht. Sondern es sind letztendlich immer wieder Übungen, um zu prüfen, sich selbst zu überprüfen, was möchte ich und was ist für mich stimmig? Und das kann man wirklich lernen. Und das und dann ist es ja auch vollkommen okay, wenn man sich dafür jemanden holt und sucht, der einen damit anleitet, das selbst für sich herauszufinden.
Voll, voll schön gesagt. Genau. Ne, es ist ein Weg. Und am Anfang vielleicht mehr Anleitung, aber das Ziel ist, irgendwann alleine stehen und gehen zu können.
Genau. Genau, das ist für mich jedenfalls immer sehr wichtig, weil ich dann immer sage, das ist ja wie, es gibt einen Werkzeugkasten, den Werkzeugkasten kennt man nicht, weil man weiß noch nicht genau, was gibt es denn für Werkzeug, um was zu verändern. Und so einen Werkzeugkasten können wir als Therapeutin bereitstellen und ja, und dann sagen, das gibt es an Werkzeug und jetzt probier mal aus. Ne?
Voll. Carmen, lass uns mal rüberhüpfen in die Körperpsychotherapie, wenn du magst. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast die Ausbildung im Prinzip gemacht, weil du gemerkt hast, du kommst an Stellen nicht weiter, gerade beim Thema Trauma. Und genau das ist ja hier unsere Kernkompetenz im Survivor Queen Podcast. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, vielleicht hast du den einen oder anderen Fall im Kopf, wo du dann, ich sag mal, mit der Ausbildung im Hinterkopf plötzlich gemerkt hast, oh, da funktionieren jetzt Dinge anders, wenn wir den Körper mitnehmen.
Ja, ich hatte zum Beispiel mal eine Frau, fällt mir, ploppt jetzt gerade auf, ist tatsächlich auch schon über 20 Jahre her, aber gut, wenn die sich gerade meldet in meinem Gedächtnis, nehme ich die doch mal. Also da war so das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert ein ganz, ganz großes Thema. Und sie hat sich sprachlich immer wieder sehr klein gemacht. Das war so ein großes Thema bei ihr. Mhm. Und da habe ich, also ich bin auch sehr intuitiv. Also es sind nicht alles Übungen aus der Körpertherapie, die ich genau exakt so gelernt habe, sondern das ist dann vielleicht so auch mein eigener Style, dass ich da irgendwas dann plötzlich dann eine Intuition habe, das mache ich jetzt. Und dann habe ich ihr einen Stuhl hingestellt und habe gesagt, sie soll sich jetzt mal auf einen Stuhl stellen, dass sie deutlich größer war und so mit mir sprechen. Und dann in ihren Körper reinfühlen, wie fühlt sich das gerade an, wenn ich hier auf einem Stuhl stehe, deutlich größer bin und sichtbar bin. Wow. Und das hat für sie so einen Effekt gehabt, dass sie also da schon merkte, oh, das fühlt sich wirklich ganz anders an, das fühlt sich ungewohnt an, es war auch ein Stück Unsicherheit dabei, aber es gab eben auch einen Teil, da hat ihr das richtig gut gefallen, so groß zu sein und da so weit oben zu stehen, und ich war ja dann deutlich kleiner, weil ich habe nicht auf dem Stuhl gestanden. Und das habe ich dann zum Beispiel kombiniert mit weiteren Körperübungen, dass sie dann auch nochmal, also das, was auch so Klassikerübungen in der Körperpsychotherapie sind, zu gucken, wie fühlt sich das gerade an und können sie das Gefühl in zum Beispiel eine Handbewegung übersetzen. Ne? Und da gibt es eben auch verschiedene. Oder ich nehme wahr, sie reagiert mit einem Körperteil ganz stark. Also wenn zum Beispiel Menschen wütend sind und die machen automatisch immer wieder eine Faust, aber die merken das gar nicht, dass sie eine Faust machen. Dann kann man eben tatsächlich mit so der körpertherapeutischen Methode bewusst nochmal sich darauf fokussieren und sagen, guck mal, was macht denn da gerade deine rechte Hand? Und dann spüren die da rein in die rechte Hand. Ja, was macht denn die Hand? Komisch, ne? Die macht ja immer wieder so eine Faust. Und dann kann man genauso damit auch arbeiten, zu sagen, ja, mach das jetzt mal ganz bewusst und mach es jetzt mal ganz übertrieben. Und plötzlich wird dann deutlich, ich bin total wütend, mich ärgert das total, was da gelaufen ist. Ne? Was so vorher gar nicht im Gefühlszustand präsent war. Ne? Da lief diese Wut irgendwie unterschwellig mit und hat irgendwie vielleicht das Gesamtsystem ein Stück gestört, ne? weil vielleicht das Leben sehr anstrengend war und der Mensch das sehr erschöpfend wahrnimmt, und dann plötzlich durch diese Bewusstwerdung, okay, da hat mir der Körper schon so ein Signal gegeben, und das ist eben dann die Hilfe von außen, die kommt, zu gucken, hey, da macht deine Hand gerade was, überprüf das mal, was macht die, probier dich mal da aus, und da kann man dann schön rumexperimentieren. Und da fällt mir gerade ein anderer Klient ein, der hatte irgendwann mal gesagt, nach einem halben Jahr Zusammenarbeit, ich habe so ungefähr 10, 12 Handbewegungen, der hat immer sehr aktiv mit seinen Händen kommuniziert, ich habe so 10, 12 Handbewegungen, ich weiß aber jetzt genau, was sie bedeuten, und konnte mir genau sagen, wenn ich so mache, bedeutet das das, wenn ich so mache, bedeutet das das. Und er war immer viel schneller dann an seiner Thematik dran, was macht es denn gerade mit mir? Bin ich gerade nervös oder bin ich gerade traurig, und konnte viel besser seine Körpersignale dann auch über die Handgesten, die er immer wieder gemacht hat, hinaus dann auch eben auch andere Körpersignale viel, viel besser wahrnehmen und deuten. Und das meine ich eben, das ist letztendlich das Training. Ne?
Ja, voll. und auch überhaupt das Bewusstsein für den eigenen Körper zu entwickeln, ne? Weil gerade bei Trauma ist natürlich auch oft der Körper gar nicht Teil unseres Erlebens, ne? Entweder durch Dissoziation oder ne, bewusstes Abschneiden, bewusstes im Kopf leben, alles denken, ne? So Klassiker ist ja Gefühle denken.
Ja. Ja, und da spricht aber auch noch was an. Das ist total wichtig, finde ich immer gerade auch da. Deswegen ist mir immer so wichtig, dass auch Menschen professionell arbeiten mit Menschen, die traumatisiert sind. Ne? Nicht einfach nur so sagen, hallo, ich bin psychologischer Berater und aber eigentlich gar keine Traumatherapieausbildung oder irgendwelche fundierten therapeutischen Hintergründe hat. Ne? Weil das ist immer das Problem mit diesen ganzen Begriffen und das wissen viele einfach nicht, dass, ja, dass sich jeder psychologischer Berater nennen kann. Ne? Das ist alles, sind alles ungeschützte Begriffe. Aber da finde ich es ganz, ganz wichtig, eben zu gucken, da auch sehr sensibel mit umzugehen und zu gucken, wo sind auch die Grenzen bei dem jeweiligen Klient, der Klientin, mit der man zusammenarbeitet, mit der ich dann zusammenarbeite. Also so mache ich das, ne? Ich gucke immer ganz genau, was ist möglich und koppel das auch immer wieder zurück, weil dieser die Traumatisierung hat ja auch so ein, etwas mit sich gebracht, dass sich diese Menschen automatisch schützen. Und dann ist es ja auch ein ganz wichtiger Schutz, auch gewisse Dinge nicht zu fühlen.
Ja.
Und das ist eine Ressource, ne? Also viele denken so, das ist keine Ressource, es ist ja schlimm, dass ich da nichts fühle. Aber es war mal ganz wichtig und notwendig, auch an bestimmten, in bestimmten Situationen und in einer bestimmten Lebenszeit auch diese Fähigkeit zu haben, diese Emotionen auszuschalten oder dieses Spüren auszuschalten. Und das finde ich ganz wichtig, da nochmal zu gucken, ja, was geht, dass sich diese Klientin auch wirklich in einem sicheren Rahmen bewegen, in wirklich einen Schutzraum bei ihrem jeweiligen Therapeuten, Therapeutin haben. Ne? Dass da genau drauf geachtet wird, so das Schritt für Schritt zu gehen und zu gucken, dass da auch eine Sicherheit ist. Und dann macht es total Spaß zu entdecken, oh, da gibt es auch eben was Neues und da kann ich was fühlen. Und dann zu spüren, da kann es sein, dass man nochmal durch eine ganz schöne tiefe Traurigkeit durch muss oder durch eine Wut durch muss. Aber letztendlich dann so ein Weg freigemacht wird, wirklich nochmal schön fühlen zu können. Ne? Und wie so ein schöner bunter Fächer in verschiedenste Richtungen spüren und fühlen und wahrnehmen zu können. Und das bereichert das Leben, ne? Wenn das vorhanden auch ist.
Ja, voll. Und das ist ja Lebendigkeit, ne?
Genau.
Ja. Ja, ich finde es total schön, da hast du zwei Elemente angesprochen, die ich auch total wichtig finde. Das eine ist so, na, erstmal das Wertschätzen der Überlebens- und Schutzstrategien. Na, die waren ja mal wertvoll.
Ja.
Und das anzuerkennen, hey, wie klug mein Körper ist, wie klug mein System ist, da mich damals zu schützen mit dieser Methode. So, und im zweiten Schritt sind wir erst bei, ja, aber heute ist das nicht mehr so dienlich. Ne? Mhm. Und viele kommen ja, und da mache ich mal einen Augenzwinkern an unsere HörerInnen, mit dem Wunsch, bitte mach das weg. Ich möchte, dass XY anders ist. Ne? Und
ja.
Das ist, genau, da sind wir erst bei Schritt 2. Ne? Schritt 1 ist erstmal zu sehen, warum ist es denn so? Wie ist es denn gekommen, das anzuerkennen? Und da erlebe ich ganz oft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Carmen, wenn du da gerade mal drüber nachdenkst. Ich erlebe es ganz oft, wenn ich dann mit meinen KlientInnen so ein bisschen Psychoedukation mache und ihnen dann aufzeige, na guck mal, das war eine Schutzstrategie für XY, dass da ein ganz großes Leuchten in den Augen aufkommt, dass dann fast so ein also eine Selbstwertschätzung, so ein, ah, wow, das hat ja einen Sinn und boah, wie klug von mir. Ne, also,
ja,
dass da plötzlich eine Erkenntnis kommt und man ganz anders mit den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Symptomen umgehen kann.
Absolut, absolut. Und das ist ja dann eben dieses schöne Empfinden zu sehen. Also, und das ist auch was wiederum, was auch gut zum Systemischen passt, dieser Ansatz, dass jedes Verhalten macht erstmal Sinn.
Ja,
ne?
Voll.
Und dieser Schutzmechanismus macht total Sinn oder hat total Sinn gemacht, macht vielleicht auch im Hier und Jetzt noch immer mal wieder Sinn, aber eben auch zu gucken, es gibt aber auch Situationen, da blockiert genau dieser Schutzmechanismus, der so flupp plötzlich da ist, ja, und uns eben auch wirklich an Dingen hindert, die uns, ja, durch die wir uns weiterentwickeln könnten oder durch den wir mehr Lebensqualität erfahren könnten, ne?
Ja, voll das schöne Bild. Und gleichzeitig, genau, hast du da gerade noch was Spannendes aufgezeigt, mit dem manche Sachen sind ja vielleicht auch heute noch sinnvoll. Ne? Also ich habe das auch schon ein paar Mal gehört von KlientInnen, die, ich sag mal, von woanders hergekommen sind und begleitet worden sind, wo nicht so viel Traumasensibilität und Traumainformation da war, dass dann, ich sag mal, Symptome weggemacht worden sind und die danach zusammengebrochen sind, ne? Weil das System das gar nicht halten konnte, weil der Schutz wichtig war, ne? Und so dieses mal eben schnell was wegmachen, was ja, ich sag mal, leider auch oft versprochen wird, ne? Das ist ja, sind wir beim Marketing und beim Kapitalismus und Dingen, ne? Aber so dieses mal eben schnell und die Wunderpille kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn unser System, unser Nervensystem gar nicht bereit dafür ist, einen Schutzmechanismus aufzugeben. Und ich sag mal, ich nehme mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Man hatte vorher gefühlt von Dissoziation, ja, ich habe das Gefühl, ich bin sehr von der Außenwelt abgeschnitten und irgendwie wäre ich gerne mehr da im Hier und Jetzt und mit den anderen im Kontakt. Und wenn man das jetzt plötzlich wegnimmt, ich nehme mal das Negativbeispiel Hypnose, kann aber auch alles andere sein, ne? Wenn wir das jetzt zum Beispiel über die Hypnose wegnehmen und der Mensch plötzlich nicht mehr dissoziiert ist, sondern voll da ist und gefühlt allen Reizen gleichzeitig ausgesetzt ist, boah, das ist heavy, ne? Also
Ja,
da
das ist
einfach,
total. Und das ist eine
ja.
Überforderung für das Gesamtsystem. Und da kann dann wirklich das ganze System kollabieren, sage ich mal so sinngemäß, ne? Und deswegen finde ich es immer sehr wichtig zu gucken, sich da auch Menschen auszusuchen, die einen unterstützen, die wirklich Erfahrungen haben und wo auch wirklich ein Hintergrund da ist, ne? Die auch nicht einfach nur, habe ich auch schon mal, ich habe auch schon mal, ja gut, ich sag immer, mit den Therapeuten ist es wie mit dem Friseur. Also, dass man irgendwie beim Friseur, wenn man da sagt, ja, okay, ist Friseurmeister, kann auch die können einem die Haare verschnippeln. Und mit den Therapeuten ist das auch nicht großartig anders. Ne? Also ich habe auch schon erlebt, das fällt mir auch gerade ein Beispiel ein von einer Therapeutin, die hatte sehr, sehr viele Weiterbildungen, gerade im Traumabereich. Und die hat so quasi mit dem Kind alle möglichen Dinge, die es so gibt, an Tools umgesetzt, bis zum geht nicht mehr, dass das Kind dadurch noch mehr traumatisiert war. Und da musste man tatsächlich dann mal einen ganz anderen Lösungsweg suchen und gucken, jetzt mal alle therapeutischen Tools weglassen und einfach mal im Hier und Jetzt bleiben und gucken, was braucht es denn jetzt gerade und bei der Wahrnehmung zu bleiben. Ja, also das. Ja, deswegen bin ich da oft sehr, sehr kritisch und gucke immer, es ist immer eine Dynamik und ein genaues Hingucken, wo befindet sich die Grenze des jeweiligen Klienten, der Klientin und ja, und da immer im Gespräch zu bleiben. Ne? Es braucht auch eine gewisse, es braucht sowohl Vertrauen von der anderen Seite, aber es braucht natürlich auch ein Stück weit, ja, noch das Empfinden von, ich habe das trotzdem noch unter Kontrolle, weil Kontrolle ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade so im Thema Missbrauchs- und Gewalterfahrung, ne? Die Dinge unter Kontrolle zu haben.
Ja,
Und
voll.
deswegen ist diese Sicherheit so wichtig, ne? Und aus einer Sicherheit heraus ein paar Dinge ausprobieren zu können und zu merken, das tut mir gut und da bleibe ich dran.
Ja. Ja, und ich glaube, damit einfach eine ganz, ganz große Einladung an euch, die uns gerade zuhören. Prüft einfach genau, mit wem ihr zusammenarbeitet. Ich weiß, das Versorgungssystem in Deutschland, es ist schwierig, TherapeutInnen zu finden und dann nimmt man oft dann den oder die erste mit Kassenzulassung, den, die man halt bekommt. Aber wenn es für euch nicht stimmig ist, dann sucht weiter oder sucht trotzdem weiter, während ihr die Therapie als Überbrückung macht, bis ihr dann bei dem Menschen seid, der dann für euch stimmig ist. Na, und das eine kann sein, nachzufragen, na, was haben Sie denn für Fortbildungen? Oft steht es auch auf den Webseiten drauf, bei manchen nicht. Ich muss gerade selber irgendwie schmunzeln, meine Webseite ist auch schon ein paar Jährchen alt. Ich
darf die auch mal updaten. Auch nicht alle drauf.
Genau.
Bei mir fehlt auch so das eine oder andere.
Ja. Genau. Na, also das einfach einmal recherchieren, vielleicht findet ihr schon Infos auf der Webseite, nachfragen, ne, gerade bei KassentherapeutInnen könnt ihr ja auch kostenlose probatorische Sitzungen machen, bis zu 5 Stück, die ihr einfach erstmal machen könnt, ne, ohne fest da eine Therapie machen zu müssen. Wenn es keine KassentherapeutInnen sind, habt ihr nochmal, ich sag mal, ein bisschen mehr Wahlfreiheit. Viele bieten auch kostenlose Erstgespräche an. Das sind meist nur so 10, 15, manchmal auch 30 Minuten. Na, aber das sind Momente, genau, in denen du sowohl die Fachlichkeit abklopfen kannst, ne, weil viele, ich sag mal, die auch hier so einen Podcast hören oder andere Podcasts oder sich selbst informieren, ne, ihr habt ja selber Ahnung. Ne, ihr habt selber ganz, ganz viel Ahnung. Und dass ihr da einfach ein bisschen abklopfen schaut, passt der Mensch zu mir? Hat der Mensch genug Ahnung auf dem Feld, dass ich mich sicher fühle?
Und genau, das ist der Aspekt. Fühle ich mich hier sicher in diesem Setting, in diesem Rahmen? Und ich habe schon wirklich, ich bin seit über 25 Jahren im Job drin und ich habe schon so viele Stories gehört, wo man manchmal echt mit dem Kopf schüttelt und denkt, das kann nicht wahr sein. Ne? Ja. Also Klienten, die erzählten, dass ihr Therapeut, ihre Therapeutin davon erzählt, von ihren eigenen Problemen plötzlich erzählt hat. Ne? Also dann darf man wirklich misstrauisch werden und sagen, irgendwas passt hier nicht, ne? Wer kommt hier zu wem? Oder auch eine sehr feinfühlige Klientin, die mir mal gesagt hat, die Therapeutin ist zwar ganz gut, aber ich habe das Gefühl, die ist selber total belastet. Oder was auch immer, ne? Also da einfach auch, das ist vollkommen okay, wenn man da für sich entscheidet, da passt wirklich was nicht. Ne? Also macht auch Sinn, das nochmal zu überprüfen. Also muss ja nicht sein, dass man dann sagt, beim ersten Mal sofort, ich breche das Ganze ab. Mhm. Aber man kann ja erstmal das, was einem so intuitiv kommt, so die Skepsis, dann einfach mal bewusst in einer weiteren Sitzung nochmal für sich überprüfen.
Ja, voll. Ne, und das eine ist ja, Das Fachliche und das andere, was du gerade gesagt hast, auch ein Gefühl. Ne? Einfach ein, also wir können ja so kopfig und klar sein mit, oh, der hat voll viel Ahnung und ist Experte und kann dies und jenes und hat vielleicht 10 Bücher geschrieben, aber wenn ich mich bei dem Menschen nicht wohlfühle und es einfach nicht klickt, es einfach nicht passt, dann kann der Mensch noch so gut sein. Ne? Da ist ja auch klar in Studien, dass die Patient-in-Klient-in-Beziehung unglaublich wichtig ist. Also je nach Studie spricht man von 40-80% des Therapieerfolges hängt von der Beziehung zwischen Therapeutin und Klientin ab. Also was ist das für eine krasse Zahl, ne?
Absolut, ne? Ja. Ja, und da kann ich denke, das ist auch mit einfach ein Hinweis, wie gut und sicher fühle ich mich. Und das kann man ja dann auch letztendlich nochmal über das Körpersystem erklären, wenn ich in einem recht entspannten Zustand bin und wenn ich mich sicher fühle, bin ich ja tendenziell in einem entspannteren Zustand, auch wenn ich über schwierige Themen spreche, aber dann ist einfach auch das Gehirn in der Lage, komplexer zu denken und auch das Gefühlssystem in der Lage, komplexer zu fühlen. Ne? Ja. Und wenn wir uns in einer eher bedrohlichen Situation erleben, dann ist das ganze System, ich sag mal, das geht wie so ein bisschen ein Stück weit wie so ein auf Tunnelblick. Ne? Dann funktionieren wir nicht mehr so, wenn wir im Stress sind. Und das kann ja auch ein Hinweis sein, warum man vielleicht auch nicht weiterkommt. Ne? Dass eben einfach das Empfinden, hier bin ich gut aufgehoben, noch gar nicht da ist.
Ja, und da sprichst du einen ganz spannenden Punkt an. Vielleicht magst du uns da ein bisschen reinnehmen mit in die Körperpsychotherapie oder Beispielen aus deiner Arbeit. Woran merkt man denn oder woran könnten denn Betroffene merken, dass sie sicher sind? Ne? Weil viele äußern ja auch Sachen wie, ich weiß gar nicht, wie sich Sicherheit anfühlt. Ich habe das nie erlebt. Ne? Woran merke ich das, wenn ich quasi gefühlt Dauerspannung, Dauerhypervigilanz habe und mein Default-Modus eigentlich hab acht ist?
Also das gibt natürlich verschiedene Ebenen. Es gibt die sprachliche Ebene. Was mir da oft bei Klienten auffällt, ist, dass die dann mich manchmal plötzlich duzen und dann entschuldigen sie sich sofort, wenn das dann passiert. Weil das ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen, ne? Dann, oder fangen an, plötzlich so sprachlich zu reden. Hat meine Frau gehabt, die dann plötzlich in ihren Dialekt reingerutscht ist. Oder ja, also so einfach so sprachliche Anzeichen, dass sie merken, das ist eigentlich was, das tue ich im vertrauten Rahmen, allein schon sprachlich, ne? Oder lockerer einfach zu sprechen und nicht mehr sich so gewählt auszudrücken, einfach mal Scheiße zu sagen oder was auch immer, was einem da gerade kommt. Also das ist schon mal sprachlich ein Anzeichen, wo man sagen kann, okay, da tut sich vielleicht was, dass ein Gefühl von Vertrauen da ist oder eben ein Gefühl von Sicherheit. Die Atmung ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, ne? Also auch da einfach mal reinzuhören in sich, das kann man ja für sich gut überprüfen, ohne dass der andere das Gegenüber das weiß. Aber wie atme ich eigentlich? Ne? Also das ist natürlich auch eine Frage, wie geübt bin ich darin, überhaupt mal auf meine Atmung zu gucken? Wenn ich das gar nicht gewohnt bin, kann es auch sein, dass ich es nicht merke, weil viele, die so gar nicht, die noch gar keinen Bezug zu ihrer Atmung haben, atmen ganz oft nur bis in den Brustbereich und fragen sich immer, wie soll man denn in den Bauch reinatmen? Wie soll sich ein Bauch nach außen wölben, wenn ich einatme und nach innen gehen, wenn ich ausatme? Ne? Das ist ja für viele schon gar, also auch etwas, was noch nicht, wo noch gar keine Sensibilität da ist. Aber das könnte so ein Anzeichen sein. Oder Herzklopfen, ne? Also zu gucken, wenn das Herz stärker klopft, dass da vielleicht doch noch eine ganze Menge Aufregung da ist. Oder rein optisch Stressflecken zu bekommen, hektisch zu werden. Vielleicht melden sich auch irgendwelche Körperreaktionen, wie mit den Füßen zu wibbeln oder zu tippen. Und sie merken daran, oder ich bin noch ganz schön innerlich unruhig. Also da kann man ja auch überprüfen, also nicht nur, wie nehme ich die Ruhe in mir wahr, das Vertrauen, die Sicherheit, sondern auch, was nehme ich sonst an mir wahr, wenn ich so im Gespräch bin? Und das können eben dann auch so Anzeichen von Unruhe sein. Und da ist es total schön, das ist einfach mal für sich den Moment zu geben, mal auch den Körper zu beobachten. Was macht er denn gerade so?
Ja, schön. Das sind ja schöne Beispiele, ich glaube, wo sich hoffentlich jeder ein bisschen was mitnehmen kann. Ja.
Und ich gucke gerade noch, woran kann man es noch mehr? Ja,
Ja,
aber
wenn du noch mehr
so das sind
Beispiele hast.
zuerst mal, ja, sind erstmal so diese typischen Dinge, die mir jetzt gerade so ad hoc einfallen. Wahrscheinlich denke ich nach dem Interview, ach Mensch, da wären doch noch einige andere Sachen gewesen. Aber das ist auch das, was mir oft bei Klientinnen so auffällt. Ja, dass die so körperlich dann tatsächlich auch stark reagieren oder eben auf sprachlicher Ebene.
Ja. Schöne Beispiele, danke dir.
Ne?
Wie ist es denn grundsätzlich bei dir in der Körperpsychotherapie? Ich weiß, wahrscheinlich kann man da sowieso keine Verallgemeinerung machen, aber wenn doch, wie sieht denn so eine Sitzung aus, wenn wir uns jetzt vorstellen, unsere HörerInnen überlegen, ach, Körperpsychotherapie klingt aber spannend. Worauf stellen Sie sich ein? Was kann in so einer Sitzung passieren? Wie könnte die aufgebaut sein? Was sind so Dinge?
Ja, da hast du vollkommen recht. Da gucke ich natürlich erstmal auch so, was ist möglich, wie erfahren ist ein Mensch, überhaupt so einem Bereich mal reinzugucken, den Körper wahrzunehmen, seine Atmung wahrzunehmen. Und davon mache ich das auch ein Stück abhängig, ne, ob der Zugang passt. Es gibt auch einige Klientinnen, da wende ich die Körpertherapie fast gar nicht an. Ne? Da lasse ich die mehr draußen. Da mache ich das in ganz, ganz kleinen Schritten. Und ich sage mal, es kann so, diese kleinen Schritte können das, was ich so vorhin beschrieben habe, sein. Wenn ich von außen beobachte, da reagiert der Körper, sich auf diese Körperstelle mal zu konzentrieren, ne? Wie das mit der Hand, mit der Faust, was ich so am Anfang beschrieben habe, da einfach mal hineinzuhorchen, was ist das denn? Und sich da wirklich auszuprobieren in der Sitzung, die Faust mal stärker zu ballen, mal ganz übertrieben und zu gucken, weil das ist ja das Schöne, also der Körper und unser Gefühlssystem und unsere Gedanken und unsere Handlungen, die sind richtig schön miteinander verkettet. Und das ist ja auch was wir positiv nutzen können. Das kann uns auch mal quasi in Richtungen bringen, in die wir nicht rein wollen, weil dann so eine ganz schnelle Verkettung stattfindet. Das kennen auch gerade die Traumatisierten, aber es kennt auch, glaube ich, jeder andere, wenn man eine Negativerfahrung macht und dann braucht nur etwas ähnlich zu sein, dann wird man getriggert und plötzlich läuft das Komplettprogramm wie automatisiert ab und die Handlung etc. Man kriegt Angst, man geht in den Rückzug und flüchtet, was auch immer. Aber so kann man sich das ja auch positiv zunutze machen. Und das ist eben dieser Raum des Ausprobierens, zu gucken, ja, spür mal genau da rein, was passiert da gerade? Was passiert da gerade mit deiner Hand oder Fußticken? Ne? Wenn man so mit dem Fuß so kennt ja auch jeder, glaube ich, Menschen, die so zappeln mit dem Fuß. Ne? Also immer wippen, 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 wippen. Und da mal zu gucken, hey, was ist denn da gerade mit dem Fuß los? Ne? Spür mal rein. Und ja, und dann kann es sein, dass erstmal noch gar nichts gespürt wird und dadurch ist es hilfreich zu sagen, wir verstärken das Ganze mal, entweder indem wir es ganz betont und ganz intensiv machen oder stark verlangsamen. Auch das ist eine Methode aus der Körperpsychotherapie, diese Prozesse extrem zu verlangsamen und dann hat man die große Chance, dass dann eben tatsächlich das Gefühl spürbar wird, ne? Und dann klar wird, okay, es handelt sich um dieses Gefühl und dann ist das Gefühl da und dann kann man quasi auf Gedankenebene und quasi auf sprachlicher Ebene wieder ein ganzes Stück weiterkommen, so, ah, okay, ne, da ist gerade das Thema Wut. Was haben Sie denn für Erfahrungen mit dem Thema Wut? Lassen Sie uns doch mal drüber reden. Wie war das so bislang in Ihrer Vergangenheit? Und dann kommt vielleicht, ja, das ist mir nie erlaubt worden, ich durfte nicht wütend sein oder ich habe ein Elternteil gehabt, das immer extrem wütend war und das so wollte ich auf gar keinen Fall werden. Und dann ist man schon zack im Thema drin. Ne? Und das ist eben das Schöne so. Also Körperpsychotherapie bedeutet also nicht nur, dass da irgendwie jemand auf einer Liege liegt und man an dem Körper irgendwie rum experimentiert, sage ich jetzt mal so frech und macht, sondern nein, es ist tatsächlich kann ganz kleinschrittig sein, dass man im Sitzen genau diese kleinen Übungen macht. Es gibt aber auch tatsächlich, und dafür braucht es schon ein Vertrauensverhältnis, dann gibt es auch dann tatsächlich Übungen, dass sich der Klient, die Klientin auf den Boden legt, da gibt es so eine ganz bestimmte Position. Das ist auch ganz normal in der Kleidung, die man schon trägt. Also auch da, wo man jetzt gar keine Gedanken haben, dass man da irgendwas Spezielles tragen muss oder wie bei einer Massage ein Teil ausziehen muss. Nein, auf gar keinen Fall. Also da kommt man genauso und geht genauso wieder raus. Und da gibt es so eine spezielle Haltungsübung im Liegen mit aufgestellten Beinen, die auch nochmal das Spüren tatsächlich erleichtern. Und dann, wenn man es also so. Das ist schon, sage ich mal, eine Ebene tiefer, ein Schritt intensiver. Da kann es sein, dass der Körper plötzlich Bewegungen macht, die dann erstmal so nicht mehr kontrollierbar sind. Ne? Dass dann einfach der Körper wirklich richtig anfängt zu sprechen und loszuplappern und deutlich zu machen, hier ist ein Thema. Aber eben dafür brauchst du den ganz geschützten Rahmen. Das ist nichts, was ich in einer ersten Sitzung oder so machen würde.
Was aber kommen kann, sich
Was
aufbauen
kommen
kann.
kann, aber was eben kein Muss ist, ne? Also das ist nicht, wenn ich jetzt Menschen habe, die sagen, ich möchte gerne eine Körpertherapie hier in Anspruch nehmen, dann heißt das nicht, dass alle Klienten letztendlich dann irgendwann in die Liegeposition kommen. Nein, es geht ja immer darum, was passt für den, und das ist immer das Entscheidendste für mich, was passt für den jeweiligen Menschen, mit dem ich da zusammenarbeite. Und das heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere. Ne? Natürlich ist es, wenn man es von außen beobachtet, kann man sagen, das sind ganz unterschiedliche Intensitäten. Aber also es ist ja schon eine wahnsinnig intensive und beeindruckende Erfahrung, wenn ein Mensch für sich aufgrund einer Handbewegung herausfindet, wie wütend dieser Mensch selbst ist.
Ja.
Ne? Und das kann ja schon was ganz, ganz Neues sein. Und dann ist das schon das wahnsinnig tolle Thema, was einen eigentlich die ganze Zeit schon begleitet hat, was man aber nicht erkannt hat vorher.
Ja, voll schön. Und da finde ich, hast du auch noch mal mit, ich sag mal, so einer Sorge, einem Mythos aufgeräumt, ne, dass Körperpsychotherapie auch immer direkt irgendwie Berührung sein muss, ne, und dass da einfach ganz klar ist, okay, es kann Berührung beinhalten, muss es aber gar nicht, ne?
Muss es nicht, genau. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt wirklich verschiedene Körperpsychotherapeuten und Methoden. Ne? Also es
Ja.
gibt auch Körpertherapeuten, das wäre jetzt überhaupt nicht meins, aber es gibt auch Körpertherapeuten, die legen sich auf den Körper des Klienten. Ne? Also da, wo ich sage, das wäre für mich jetzt gar kein, also das könnte ich jetzt selber auch nicht umsetzen, weil mir das viel zu nah wäre. Und sicherlich auch etlichen Klienten. Aber deswegen, da gibt es total unterschiedliche Ansätze. Also auch da vorher einfach mal in informieren, was ist denn das hier für ein Ansatz? Ne? Also Körpertherapie ist nicht gleich Körpertherapie.
Voll gut.
Ne? Und das da einfach nochmal zu gucken, wie geht dieser Mensch mit mir um und geht er auch wirklich achtsam und gut mit mir um? Ja, und dann sind das, genau, das waren erstmal so diese Anzeichen über den Körper. Der Körper signalisiert irgendetwas, weil ja auch die Atmung, das ist mir auch noch wichtig, darüber kurz zu sprechen, die Atmung spielt ja auch eine ganz große Rolle, um eine Chance zu haben, in einen Entspannungszustand zu kommen. Und wenn ich in dem Entspannungszustand bin, kann ja, wie gesagt, auch mein Gehirn und mein emotionales System viel, viel besser nochmal arbeiten. Dann geht wirklich so eine Welt auf, dann ist da einfach mehr sichtbar. Und diese Atmung, die kann eben auch unterstützt werden von außen. Und da frage ich zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich Klienten habe, die überhaupt, also die wirklich immer sagen, ich weiß immer gar, ich höre das immer, das andere dann im Yoga oder ich mache hier irgendwas mit beim Sport und dann heißt es immer in den Bauch reinatmen. Wie mache ich denn das? Das geht bei mir gar nicht, kann ich gar nichts mit anfangen, weil sie es einfach noch nicht gelernt haben und immer wieder nur bis in den Brustbereich kommen und oder eben nach oben atmen, aber gar nicht nach unten atmen. Das heißt, sie kennen das Empfinden noch gar nicht. Und da kann man als Körpertherapeut tatsächlich auch noch mal unterstützend wirken. Und dann ist für mich ganz wichtig, auch diese Frage zu stellen: Darf ich sie gerade mal in der Atmung unterstützen? Und da frage ich dann: Darf ich die Hand eben also auf den oberen Brustbereich ablegen? Und dann unterstütze ich mit meiner Hand tatsächlich diesen Prozess des Atmens. Das, ne, aber immer nur mit Erlaubnis, also nicht einfach so anfassen und machen. Das ist eben für mich, also für mich zumindest ein ganz großes Gesetz in der Arbeit mit Menschen, ne? Weil das aus meiner Sicht auch übergriffig wäre.
Ja, finde ich total schön, dass du da nachfragst. Finde ich super traumasensibel und auch unabhängig vom Trauma, finde ich, ja, gehört sich halt, ne?
Genau. Ja.
Beim Atmen habe ich noch einen Gedanken, und zwar, dass ja auch Atem selbst ein Trigger sein kann, ne? Also dass mit der Atmung was verknüpft sein kann. Das heißt, wenn wir ja quasi dauerhaft im Fight, Flight, Freeze sind, ne, immer irgendwie im
Ja.
Überleben, dann ist es ja für uns sicher, wenn wir nur flach atmen. Und wenn wir dann in die tiefe Atmung gehen, kann die tiefe Atmung triggern. Ne, deswegen auch da, vielleicht kennen das die einen oder anderen, die hier zuhören. Ich hatte es auf jeden Fall früher, als ich noch nicht mein Trauma aufgearbeitet habe und da plötzlich in
Ja.
der Yogastunde saß und ich dann quasi tief geatmet habe und ich hatte Ultra-Flashbacks. Ne? Also mir ging es
Ja.
richtig, richtig schlecht, obwohl es eigentlich voll die schöne Yogastunde war und alles total lieb und sanft und bemüht. Ne? Also auch da. Alles
Ja.
kann potenziell triggern, alles kann potenziell helfen. Und deswegen ist ganz, ganz
Genau.
wichtig, immer für dich zu schauen, was hilft mir und in welchem Rahmen kann ich Sachen angehen. Ne? Und wenn du jetzt von Carmen und mir hörst, oh, Atmung ist so wichtig, aber du merkst, oh, das ist schwierig, dann ist das vielleicht noch nicht dran oder vielleicht mal in einer 1:1-Begleitung schauend, erforschend. Aber genau,
Genau, ja,
wir haben hier keine Wunderpille.
alles hat seine Zeit, ne? Und
Genau.
das ist für mich auch immer ganz wichtig. Es macht Sinn, ein bisschen über diese Grenzen, sagt man ja auch oft so, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber es macht Sinn, ein bisschen über die eigenen Grenzen hinauszugehen, dass man nicht so in seiner bequemen Position bleibt, in der sich nichts verändern lässt. Aber es macht auch keinen Sinn, voll drüber zu schießen. Und das, was uns allen dann passieren kann, wenn wir traumatische Erlebnisse hatten, ist, dass wirklich, wie du auch sagst, an irgendeiner Stelle was getriggert werden kann. Hättest du vorher gewusst, dass diese Tiefenatmung bei dir dann, ich habe ja vorhin gesagt, das Feld öffnet sich total weit und die Wahrnehmung wird ganz weit, aber für dich war es ja dann erstmal eine Negativerfahrung, aber es bestätigt einfach, das Feld hat sich geöffnet. Ja. Ne? Du bist an diese Trauma-Information quasi rangekommen und hast da direkt eine Verknüpfung gehabt. Dann ist das natürlich erstmal was, wo man sagen kann, oh, das ist ja schade, dass das so passiert ist. Und auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, da hast du eine Information über dich bekommen, die total wichtig war. Und weil es können so viele Trigger unterwegs sein. Wir werden immer irgendwo getriggert und wir können es gar nicht verhindern, dass mal so eine Situation passiert, dass etwas aufploppt. Ne? Ja. Weil woher soll unser Gegenüber das wissen und woher sollen wir selbst das wissen? Ne? Du wusstest es ja auch nicht, dass das kommt, sonst wärst du vorher schon in die Vermeidung gegangen, so tief durchzuatmen in so einer Yogastunde, weil da wolltest du dir was Gutes tun und schön Yoga machen. Aber es kann immer etwas kommen, egal für alle Menschen, egal ob traumatisiert oder nicht, dass wir in irgendeiner Form eine Negativerinnerung, dass das irgendwie aufploppt. Ja. Und aber das ist dann die Frage, was mache ich damit? Ne? Fange ich jetzt an, alles zu vermeiden? Fange ich jetzt an, mir nichts Schönes mehr zu gönnen, weil ich denke, so ja, sobald ich jetzt Yoga mache, wird das immer schlimm für mich und gehe in die komplette Vermeidung? Oder sage ich, okay, da habe ich festgestellt, da ist ein großes Thema plötzlich oder vielleicht auch ein kleines, muss ja nicht immer so ein Riesenthema sein, aufgeploppt, aber das scheint ein Thema zu sein, was sich da gerade meldet und mir auch sagt, du darfst da jetzt dran gehen, ne, weil sonst würde es sich nicht melden, ist immer so meine Überzeugung. Da hat sich was gemeldet und was mache ich jetzt damit? Und kann ich da was alleine lösen? Jetzt kann ich da alleine mit umgehen? Oder ist das vielleicht ein Thema, was ich merke, das ist so ein großes Thema, da brauche ich Unterstützung. Und dann ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, ich suche mir da jetzt Unterstützung und lass mir dabei helfen, damit ich mich selbst in meinem Leben nicht einschränke und jetzt aus Vorsicht, dass irgendwie sowas nochmal passieren kann, alles vermeide und dann letztendlich in so eine Angstsymptomatik gehe.
Ja, finde ich voll, voll gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Ne? Also Vermeidung ist ja, wenn wir jetzt in Richtung Konditionierung schauen, ist das ja eine negative Verstärkung. Ne? Also wenn ich quasi etwas vermeide, dann belohne ich mich ja, weil ich mache das nicht mehr und deswegen geht es mir besser. Und deswegen spricht man ja auch davon, dass Vermeidung sich ausweitet. Ne? Also genau das wollen wir nicht, sondern begleitet das Thema anschauen. Und das habe ich gerade letztens, also wirklich gerade letzte oder vorletzte Woche war ich auf Fortbildung und das fand ich super spannend. Da ging es ums posttraumatische Wachstum. Ne? Mhm. Und dass wir im Prinzip in den Momenten posttraumatisch wachsen, in denen wir uns Themen stellen. Ne? In den Momenten, in denen wir eine Exposition machen. Und das muss jetzt gar nicht eine gigantische Exposition sein, das kann genauso ein Triggermoment sein. Wenn wir in dem Moment bleiben, ne, und im Optimalfall vielleicht noch gehalten werden, ne, dass wir es nicht alleine halten müssen und da aus der Situation rausgehen können, gestärkt, dann haben wir posttraumatisches Wachstum. Und das finde ich so, so schön und so, so wichtig, das sich klar zu haben. Ne, das ist eben, ich sag mal, Traumasensibilität bedeutet nicht immer nur alles ganz sanft und langsam und weich und um alle Trigger herum zu tänzen, sondern es bedeutet manchmal eben auch das Bewusstsein zu haben, okay, und jetzt gucken wir uns den Schmerz an, aber ich muss den nicht mehr alleine halten wie früher, sondern da ist ein Gegenüber, das hält ihn mit mir und dann können wir durchgehen.
Und die Situation ist nicht mehr dieselbe. Ne? Das heißt, ich kriege nicht genau dieselbe Situation wieder, in der ich natürlich mit Angst oder mit Flucht oder sonst was reagieren musste, sondern ich gucke sie mir an und habe nochmal einen Kontakt zu dem Gefühl, was da ist und was auch ganz echt und natürlich und richtig ist. Ne? Also das, es gibt ja kein falsches Gefühl. Wir dürfen, also das ist ja stimmig, dass wir in traumatischen Situationen ja, Gefühle haben, die sich nicht schön anfühlen. Das ist ja erstmal stimmig, ne? Da ist ja nichts unstimmig dran. Und
Ja.
dann, das darf sein, aber das ist was anderes, wenn man noch mal durch so einen Schmerz durchgeht und weiß, der da hat dann aber auch die Chance, sich zu lösen. Aber es ist einfach nicht derselbe Schmerz. Es ist nicht, was weiß ich, den sexuellen Übergriff, den ich noch mal durchmachen muss, ne, so das, sondern wirklich, das darf sich jetzt was lösen. Das geht wirklich um etwas Lösungsorientiertes, um einen Entwicklungsprozess, damit man diese Erfahrung nicht wie so einen mega schweren Rucksack durch sein ganzes Leben mitschleppen muss.
Ja, voll schön.
Ja, den darf man dann auch mal ablegen und leichter machen, ne? Und
Ja.
vielen ist das vorher gar nicht so bewusst, was sie da auch echt für eine Schwere mit sich rumtragen.
Ja.
Und es ist so gut, dann auch zu gucken, ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Ne? Ich hatte auch mal eine Klientin, die wollte total gerne an ihren Themen arbeiten. Und dann war sie aber einfach in einer Lebensphase, wo das Kind ganz viel Aufmerksamkeit brauchte, noch irgendeine andere Thematik war. Und da haben wir einfach besprochen, wissen was, wenn. Weil klar war, da geht man auch noch mal durch einen Schmerzprozess durch, damit sich's lösen kann. Vielleicht ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit, aber es ist zu sehen, dass die Situation mit dem Kind in einem Vierteljahr definitiv anders sein wird, dass da was gelöst sein wird, dass ein anderes Thema noch geklärt sein wird und zu gucken, dass man dann auch mit der richtigen Grundlage, ne, das ist wie ja, wenn wir irgendwelche Sportprojekte vorhaben und haben gar nichts gegessen, dann ist das auch keine gute Grundlage. Und so braucht es ja auch für die psychischen Prozesse eine Grundlage, dass man sagen kann, ich habe jetzt eine gewisse Kraft, dass ich da jetzt auch für mich gucken kann.
Ja, voll.
So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Carmen Mielke. Im zweiten Teil werden wir nochmal mehr über die systemische Familientherapie bei Trauma sprechen. Wir werden über Praxisbeispiele sprechen, also wirklich einfach an handfesten, klaren Beispielen aus Carmens Arbeit. Wir werden über transgenerationale Traumata und Schutzstrategien und noch vieles mehr sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst, dass du uns unterstützt. Wenn du magst, guck gerne mal in den Link in unseren Shownotes vorbei oder gib einfach survivorqueens.de ein. Dort findest du unsere neue Webseite. Vielleicht magst du allein deswegen mal drauf gucken. Wir haben alles nochmal neu gemacht, übersichtlich. Wir bauen gerade die Webseite so, dass alle Podcast-Folgen auch auf der Webseite direkt zu sehen und zu hören sind, dass man kein Spotify und so braucht, sondern wenn man möchte, sich die Folgen direkt auf der Webseite abspielen lassen kann. Dort findest du auch unseren neuen Veranstaltungskalender. Kannst mal gucken unter Veranstaltungen oben im Menüreiter. Da findest du auch alle unsere Veranstaltungen. Das heißt, da kannst du immer gucken, wann sind unsere nächsten Webinare, Meditationen, Online-Ateliere und ja, dich einmal ein bisschen durchstöbern. Da gibt es ganz, ganz viele schöne, große und kleine Geschenke und Verstecke für dich. An der Webseite haben wir jetzt locker ein Dreivierteljahr, Jahr gearbeitet, um jetzt nochmal wirklich geballtes Survivor, Queen, King, Queen Wissen an den Start zu bringen, damit du nochmal ganz anders für dich Sachen suchen und finden kannst. Und ein kleines Goodie, vielleicht hast du es schon entdeckt, wir haben jetzt auch ein Glossar. Da ist noch nicht viel drin, das ist jetzt eine spannende Aufgabe, das Stück für Stück zu füllen mit typischen Trauma-Wörtern, also mit Worten, die vielleicht anfangs schwierig anmuten, schwer zu verstehen sind, gar nicht zu verstehen sind. Was hat Trauma mit Nervensystem zu tun? Was sind Dissoziationen? Was sind Flashbacks und so weiter? Also, wenn du noch Begriffe hast, wo du sagst, oh, das wäre voll wichtig, dass das mit ins Trauma-Glossar kommt, das hätte mir früher geholfen, über so ein Glossar zu stolpern, let me know. Schick uns eine E-Mail, hallo@survivorqueens.de. Und damit geht's übermorgen weiter in die nächste Folge.